Markus, heute haben wir dein absolutes Wunschthema Fußball in unserem Podcast.
Ja, schön, Nick.
Und bevor du deine Verstärkung vorstellst, die du heute mitgebracht hast, wenn ich recht erinnere, ein Mönchengladbach-Fan, schon mal meine erste Frage an dich. Es geht ja um weniger Zaster, mehr
Warte mal,
Fußball.
bevor ich, Mönchengladbach erinnere ich mich, ne? Wie kann man denn sowas, meine Fresse, es geht hier um Leben und Tod, ja? Und als wenn das irgendwie, als wenn das wäre so ein Unterschied wie Frau oder Mann oder Diktator oder
Ja,
Hitler oder
genau
so,
so.
ja.
Das ist die Kategorie, über der wir hier
Also
ansteigen.
so unwichtig ist es ja auch wieder nicht, ja. Also Achim ist selbstverständlich Mönchengladbacher, ja, oder Mönchengladbach-Fan, ja. Also insofern
Okay,
genauso wie ich Schalker
dann,
bin, ne?
komme
Darf ich
ich.
kurz was sagen? Weil das würde man niemals sagen, ich bin Mönchengladbach-Fan. Man würde sagen, ich bin Gladbach-Fan. Ja, der Gladbacher, ne?
Oder man
Ah,
sagt es so,
schau mal.
ja.
Naja,
Wow.
genau. Ja.
Nee, hör mal, Achim, dann stell dich doch mal bitte vor. Dann warte ich noch mit meiner
Nee,
Frage ab,
das hat der
weil die ist
Markus
zu
schon so
banal.
schön. Der Markus muss mich vorstellen. Ich bin ja sein Gast.
Ja,
Ja,
Markus.
also Achim ist ein Geschichtenerzähler und vielleicht gibt er uns ja heute auch eine oder andere Geschichte zum Besten. Ich hatte schon mal gefälschlicherweise gesagt, er ist Holländer, aber er ist natürlich Niederländer. Genau, das ist jedenfalls, wenn es ums Thema Fußball geht, ist es natürlich ein schöner Angriffspunkt. Aber was rede ich für einen Quatsch? Ja? Meine Fresse, nee, ich habe es irgendwie ein bisschen verkackt. Lass uns über Fußball
also,
reden, nicht über Achim.
Fußball
Toll.
reden. Das passt super, weil dann kann ich schön mit meiner banalen Frage kommen, die euch auf den Potz setzt. Meine ich zumindest, weil dieser Milliardendeal, der in den letzten Wochen geplatzt ist beim DFL, beim Deutschen Fußballliga, einen Investor mit reinzunehmen, um eine Milliarde reinzuholen für den Fußball, ist das zum Thema Nachhaltigkeit und Vielfalt für den Fußball eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht?
Oh Mann, Nachhaltigkeit und Vielfalt beim Thema Fußball interessiert mich wirklich so überhaupt nicht. Ja.
Ja.
Oh Gott, oh Gott. Nachhaltigkeit. Ey, Nachhaltigkeit beim Fußball? Was kann das überhaupt sein? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Also da nehme ich mir die Freiheit raus. Ja, Vielfalt. Eine gute Vielfalt. Wieso Vielfalt? Verstehe ich eigentlich auch nicht. Meine Güte, Fußball ist so eine schöne emotionale Sache, die so viel mit Gefühlen zu tun hat, mit Freundschaft, mit unverfälschten Gefühlen und nicht irgendwie groß mit politischer Korrektheit und irgendwelchen gesellschaftlichen Ansprüchen und sowas alles. Also lass uns lieber über Emotionen reden, würde ich sagen. Aber vielleicht sieht Achim das ja anders.
Nein, frei nach Bruno Lavadia wird das von den Medien sehr hoch sterilisiert. Und also für mich zumindest, also die Fans haben das ja anders gesehen. Die Fans haben ja mit ihren Protesten, mit den Tennisballprotesten, die ich sehr genial fand im Übrigen, haben die das ja auch zum Kippen gebracht. Also es ist schon so, dass das gesellschaftlich eine Rolle spielt und auch fanpolitisch. Mich hat es nicht so bewegt. Mich interessiert mehr, was Gladbach macht. Und die haben gestern 0 zu 3 gegen Freiburg verloren, mit einer eher homöopathisch guten Leistung. Also es war unterirdisch. Das interessiert mich im Wesentlichen. Das andere, ja, dass es Milliardensport ist, das ist auch allen klar. Dass es auch nicht mehr so ist wie vor 30, 40, 20, 30, 40 Jahren, ist auch klar. Aber trotzdem bin ich immer noch Fußballfan und zwar seit 50 Jahren schon Gladbach-Fan. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und mir macht Spaß, wenn die gewinnen und ich leide, wenn sie verlieren.
Ja, ich glaube, man muss das Thema auch nicht immer erhöhen. Das ist doch gerade, Fußball ist ja gerade so ein Rückzugsort. Nick, ist natürlich klar, dass du solche Fragen stellst, ne? Aber beim Fußball will man da gerade mal nicht nachdenken und sich nicht korrekt verhalten, sondern beim Fußball, da schreit man sich halt die Seele aus dem Leib, ja. Und da schüttelt man sich vielleicht auch ein Bier über die Klamotten oder jemand anders, der neben einem steht und man brüllt irgendwas Gemeines über den Schiedsrichter. Das würde man normalerweise, würde man das eben nicht machen, ja. Aber das ist eben einfach, Fußball ist einfach so eine Auszeit, ja, und möglicherweise auch ein emotionaler Ausnahmezustand, wo man wirklich aus sich raus kann, ja, und das ist eben so wichtig, und das dann eben zu intellektualisieren oder dann irgendwelche Verantwortung zu appellieren, was Nachhaltigkeit oder Vielfalt angeht und so weiter. Das mag alles wichtig sein, aber mich persönlich interessiert es eben nicht so besonders. Und beim Thema Fußball nehme ich mir eben das Recht raus, das auch so zu sagen. Würde ich mich bei anderen Themen, würde ich mich gar nicht trauen. Aber Fußball ist einfach so was Emotionales und Privates, ja, insofern.
Naja, also für mich als Nicht-Fußball-Fan, was mich am Fußball trotzdem begeistert, ist, dass es eben den sozialen Kitt in unserer Gesellschaft weiterhin ausmacht. Und das finde ich schon einen Aspekt, der darüber hinausgeht, was ihr zwei absoluten Fußballfans im Privaten und Persönlichen da für euch alles abholen könnt. Aber für die Gesellschaft gibt es ja immer weniger Orte. Früher waren es die Kirchen, es war vor Corona waren es auch die Vereine, es waren auch mal die Schulen, wo unterschiedliche Schichten zusammengekommen sind, aber in allen Bereichen ja mehr so eine Ghettoisierung stattfindet. Jeder bleibt in seiner Bubble, aber beim Thema Fußball kann sich der Topmanager mit dem Bürgerempfänger über seinen Fanclub oder seinen Lieblingsverein unterhalten. Und das finde ich richtig gut.
Obwohl, es gibt eine Geschichte, die dem so ein bisschen widerspricht, jedenfalls was England angeht. Schalke, also mein Verein, war in London, Arsenal London, am Champions League, und das war 2 Tage nach September 11. Und die Schalke-Fans haben ziemlich viel Rabatz gemacht, haben ganz viel gesungen und auch im Stadion ganz viel gesungen. Und die englischen Fans, die haben alle überhaupt nicht gesungen. Und ich dachte, boah, ey, die Engländer wieder mal, die sind so respektvoll wegen September 11. Ne? Die Schalke waren meine Jungs, die waren auch alle super, weil die haben sich zu den Engländern gewendet und haben You Never Walk Alone angestimmt und haben sich richtig zu den englischen Fans gewendet und
Okay.
so als Angebot. Ne? Nur
Ja.
die Engländer haben aber nicht reagiert. Ne? Und da habe ich dachte, boah, die Engländer sind echt toll. Und da habe ich mich in der Pause, habe ich mich an so einen Schlipsträger gewandt, der neben mir stand. Und habe gesagt, boah, ihr Engländer, ihr seid ja so toll, ne? Und er sagte, wieso das denn? Ich sage, ja, ihr seid so respektvoll und so nach September 11. Er sagte, jetzt guck doch mal hier rum. Was siehst du denn? Ich sage, keine Ahnung. Er sagte, das sind nur Leute, die so aussehen wie ich. Die haben Anzug an und Schlips. Die Stimmung ist immer so schlecht.
Okay.
Ja, man sollte also denken, ja, weil die Eintrittspreise so teuer sind. Und das hat
Ja.
jetzt natürlich dann doch wieder zu tun mit dem, worauf du hinaus willst, lieber Likona. Klar, es ist ein Milliardengeschäft und gerade englische Vereine wurden von arabischen Investoren oder sonstigen Investoren übernommen. Und die wollen natürlich irgendwie das Geld auch wieder zurückhaben und die Eintrittspreise sind größer und dann können sich das viele eben nicht mehr leisten. Und die, ich sag mal, feinen Pinkel, ich bin ja selber einer, die erzeugen dann vielleicht nicht so viel Stimmung wie andere, ne? Und das ist natürlich schade.
Und hinzu kommt ja schon, und ich glaube, das darf man heutzutage nicht unterschätzen, vielleicht bei euch jetzt nicht mehr so, aber dass natürlich Fußballidole wie Ronaldo, die haben ja eine Reichweite auf den sozialen Medien, die über mehrere Millionen gehen. Das heißt, auch deren Einfluss als Vorbildfunktion, wie die leben, was die sagen, für was sie sich einsetzen oder eben auch nicht, beeinflusst einfach Generationen, in dem Fall wahrscheinlich eher die Jüngeren unter eurer. Und das ist schon so ein Aspekt, wo man sagt, ja, da kommen dann noch mal andere Themen mit rein in dieses schöne Thema Fußball, was eigentlich nur von Leidenschaft getrieben sein sollte und weniger von den großen Geldern, oder?
Dazu kann ich was sagen, wenn ich darf. Muss ich?
Unbedingt, Achim.
Ja, muss ich. Mein Sohn ist 14 und als mein Sohn 5 war, das war kurz nach der WM 2014, Deutschland ist Weltmeister geworden und Manuel Neuer war fantastisch im Tor. Ihr wisst ja, ich bin großer Gladbach-Fan und natürlich wäre es nicht so schön, wenn mein Sohn Bayern-Fan wird. Wäre schwer zu ertragen, wenn es so wäre, wäre es so. Aber ich habe natürlich versucht, gegenzusteuern. Und aufgrund von guten Kontakten in die Bundesliga ist es gelungen, dass mein Sohn Einlaufkind bei Hertha BSC gegen Gladbach war.
Ach, was, ja.
Leider im Hertha-Trikot, aber an der Hand von Lars Stindl, dem Gladbach-Kapitän. Das ist eines meiner Top-Fußballerlebnisse ever. So lange wie mein Sohn Einlaufkind war, Gladbach hat da 4-1 gewonnen, war ein fantastisches Spiel, aber bis mein Sohn wieder an unserem Platz war, es dauerte so 15, 20 Minuten, konnte ich dem Spiel überhaupt nicht folgen. Was ich aber sagen will damit, er wurde dann, ja, es ging dann schon eher in Richtung Gladbach. Gladbach-Torwart, Jan Sommer. Aber so richtig gezündet hat es bei ihm, glaube ich, nicht. Also, er ist nicht so ein riesen Fußballfan, aber jetzt komme ich zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Wenn man aber sieht, welche Fußballer der kennt, ne, dann frage ich mich, ey, woher kennt er die denn alle? Ne?
Ja.
Die kennt er halt aus Social Media und die kennt er von FIFA-Spielen, also vom Daddeln. Da kennt er mehr Fußballer als ich. Also im internationalen Bereich jetzt, ne? Da kennt er die Spieler von was weiß ich welchen Clubs. Und von daher gebe ich dir schon recht. Also bei der Jugend haben solche Spieler wie Ronaldo, wie man auch immer bewertet, wo der jetzt spielt, haben die schon großen Einfluss, ja.
Ja, aber worauf eigentlich? Ja, was posten die denn? Also ich kriege das nicht, ich bin nicht in sozialen Medien unterwegs, aber ich lese natürlich viel über Fußball, aber was geben die denn von sich, was wirklich dann hängen bleibt? Das ist ja genau, ich hatte zum
Ja,
Beispiel
ich
mal.
kann dir sagen, zum Beispiel, was das teuerste Auto der Welt ist, glaube ich, Bugatti Veyron oder so.
Genau, solche Sachen.
Den
Naja.
habe ich mit meinem Sohn in den USA gesehen. Er hat den fotografiert und hinterher haben wir die Diashow angeschaut, wie man die so nennt. Und ich sage, ja, meinte Bugatti Veyron, kostet, weiß nicht, 12 Millionen, hat der Ronaldo. Okay.
Okay, ja.
Ja, also das sind Informationen, die uns viele, aber. Markus, du und ich, wir haben auch viel unnützes Wissen in uns.
Nee, ich habe da auch überhaupt gar nichts dagegen, dass man sowas weiß, ne? Nur die Frage von Nicola, läuft ja darauf hinaus, dass diese Leute dann wirklich Vorbilder sind und wirklich Einfluss auf unser Leben haben. Und das glaube ich eben nicht. Ich hatte zum Beispiel auch mal große Hoffnung in Twitter, als die Twitter-Nachricht nur 140 Zeichen war. Da habe ich gedacht, jetzt lernen wir auch in Deutschland endlich mal uns auf den Punkt zu kommen und wirklich was zu sagen. Und für die Politik habe ich mir viel davon versprochen. Und dann haben sich tatsächlich die Politiker dran gehalten, geht ja nicht anders, 140 Zeichen, und haben dann nur gesagt, ich bin gerade auf dem Parteitag, das Essen ist toll. So, also man hat so ein Instrument, hat man genutzt, aber es war eben trotzdem, es blieb eben banal. Ja? Und als wenn, kann man genauso gut gar nichts hören. Ne? Und insofern ist das, glaube ich, beim Fußball ganz genauso, was da von diesen Leuten kommt. Das ist ja auch alles so weichgespült. Die trauen sich auch gar nicht, irgendwie was zu sagen. Dürfen sie ja gar nicht. Die haben ja irgendwie so Presseleute immer an der Seite. Bloß kein falsches Wort mehr. Es ist alles so weichgespült. Also, das macht ja eigentlich, also mir macht es jedenfalls keinen Spaß, auch diesen Interviews zuzuhören. Außer da ist der Müller von Bayern, der sagt nochmal ein interessantes Wort. Aber sonst langweilt es mich eigentlich ziemlich. Ne? Oder? Achim, wie geht's dir? Die
Ich kann
Interviews?
mich gerade nicht ganz konzentrieren, weil ich was Wichtiges vergessen vorhin bei der Einlaufkind-Geschichte.
Ja, erzähl.
Denn die beste News oder die beste Nachricht, die mein Sohn oder Information, die mein Sohn danach gegeben hat, war die, weil ich gefragt habe, Louis, wie war denn das so da im, sag mal, in der Kabine oder in dem Einlauftunnel, wie war das? Ja, meinte er, ich hab allen die Hand gegeben, allen Klapperspielern.
Oh.
Und der Chaka, der hat total weiche Hände.
Das ist ja eine tolle Geschichte.
Seitdem liebe ich Granit Xhaka noch mehr. Der ist zwar bei Leverkusen, aber ich finde ihn einen super Typen. Und habe auch seinen Weg so ein bisschen bei Arsenal verfolgt. Also Granit Xhaka ist seitdem mein Held.
Aber das ist ja
Aber
interessant.
das ist, aber schau mal, das, Entschuldigung, Markus, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Erlebnisse ja prägend sind dann auch für die Zukunft. Und
Ja.
da ja nicht jeder dieses Einlaufkind sein kann, ne, übernehmen die sozialen Medien genau diese Funktion. Also das Bild, das für mich hängen geblieben ist in den letzten Jahren zum Thema Fußball, ist das vergoldete Steak, das,
Von
weiß ich,
Ribéry.
der
Von Ribéry,
Messi
ja.
oder sonst wer in Dubai gegessen hat. Und das ging durch alle Medien. Wahrscheinlich die größte Reichweite, die jemals erreicht wurde, weltweit. Und das macht ja dann schon etwas mit so einem Thema Fußball und dem Zugang zu dem. Und der verändert sich eben.
Was mir in dem Zusammenhang einfällt, ja, das ist eben die Frage, stößt einen das dann ab, will man dann mit Fußball weniger zu tun haben? Ich glaube, Achim hat die Antwort schon drauf gegeben. ist einem im Grunde egal, weil es geht dann um die Leidenschaft, es geht um den eigenen Verein und so weiter. Ne? Aber es gab bei mir in meiner bewegten Schalke-Vergangenheit, gab es eben doch so eine Phase, da war eben der Tönnies, der Fleischfabrikant, war Präsident und der Sponsor auf dem Trikot von Schalke war Gazprom. Und das war noch vor Putins Krieg. Und da muss ich sagen, da war ich so ein bisschen abgeturnt, das gebe ich wirklich zu. Ich mochte diesen Herrn Tönnies nicht, ich will ihm aber nicht zu nahe treten, aber der ist ja dann später durch diesen Fleischskandal bekannt geworden. Aber ich hatte irgendwie wenig Lust auf den und auf Gazprom hatte ich sowieso keine Lust. Und was ich mich jetzt selbstkritisch frage, ist, ob das für mich eine Ausrede war, mich für Schalke nicht mehr so zu interessieren und dass ich mich vielleicht aber wegen der Ergebnisse möglicherweise sowieso nicht mehr so interessiert hatte. Das ist was ich mich wirklich selbstkritisch frage und was ich nicht beantworten kann. Habe ich eine Ausrede gesucht, nämlich über Tönnies und über Gazprom, mich weniger für Schalke zu begeistern? Oder spielt das wirklich eine Rolle? Und das kann ich, Hand aufs Herz, kann ich nicht beantworten.
Ich weiß aber, was ich dir zum Geburtstag schenken werde, nämlich das neue Trikot von der Bundesnationalelf in Pink Magenta.
Wir lassen uns nicht provozieren.
Genau, dann weiß ich ja vorher, dass ich mir schwarz-weiße Lebensmittelfarbe kaufen oder irgendeine Farbe kaufen werde, damit ich das Trikot irgendwie übermalen kann oder so.
Also die Eierfarben sind jetzt im Angebot.
Absolut, guter Hinweis. Nein, aber ich sag mal, was natürlich Frauen, um mal kurz Frauen mit ins Spiel zu bringen, also wir sind ja meistens die Anhängsel von fußballbegeisterten Kerlen und müssen sehr viel Zeit sozusagen abgeben in diese Leidenschaft, was aber uns dann schon vielleicht, oder ich rede es mal von mir, nicht von uns Frauen, sondern von mir als Frau, also selbst als kleines Mädchen, da war auch irgendeine WM, war für mich schon die ausschlaggebende Frage auf dem Fußballfeld, ist der glattrasierte blonde Rummenigge als Stürmer, finde ich den eigentlich besser, oder den bärtigen, dunkelhaarigen Breitner im Tor? Also reines
Spiel war ja und Ästhetik.
Ah, Entschuldigung, aber der hat so viele Tore geschossen, glaube ich. Schau mal, so.
Auch nicht, aber der hat, zumindest hat er einen guten Elfmeter geschossen, 1974.
Ja, zum 1:1 gegen die Niederlande.
Ja, WM-Sieg hat Gerd Müller geschossen, das Recht zum 1:1. Gegen die Niederlande.
Genau. Gegen die Niederlande. Also heißt, also guckt ihr eigentlich mit euren Frauen, Partnerinnen, wie auch immer, Fußball?
Nein.
Nein. Die Frage ist eben auch, weil ich finde, mich riecht das eben auch auf, dieses, wie sehen Spieler aus und so, das zeigt dann eben immer, ich frage mich auch immer, wollen mich Frauen dann eben provozieren, wenn sie während des Spiels dann sagen, der sieht so hübsch aus, oder ist es einfach nur, Frauen reden ja auch gerne, was ich super finde, und weil sie eben keine Ahnung vom Fußball haben, dass sie dann eben irgendwas quatschen und dass es dann eben wie jemand aussieht, damit man überhaupt irgendwie was zu sagen hat zu dem Thema, aber letztlich lenkt das eben davon ab alles, worum es einem geht, nämlich wirklich diese Gefühle. Und da können sich dann eben möglicherweise, das sind ja nicht nur Frauen, sondern es sind eben insgesamt Menschen, die eben keine Fußballleidenschaft haben. Und das sind eben mehr Frauen. Die können sich dann eben nicht reinfühlen, wie man eben wirklich, wie hoch nervös man ist, ja, wie es kribbelt, ja, wie man Schiss hat, dass man verliert, ja. Das geht so an die Eingeweiden, ja. Und dann, wenn du in so einer existenziellen Phase zum Teil bist, ja, dann dir irgendwie was anzuhören, über wie Fußballspieler aussehen oder irgendwie sowas, ja, das macht einen ja wahnsinnig, ja. Also insofern, und mich macht auch wahnsinnig, dann Leute um mich herum zu haben, die nicht ähnlich fühlen wie ich, ja. Und da ist mir dann jeder Fremde lieber als meine eigene Frau, weil diese Fremden wollen in dem Moment jedenfalls genau das, was ich auch will, nämlich mit jeder Faser ihres Seins wollen die genau dasselbe wie ich auch. Die wollen verdammt nochmal gewinnen. Ja? So am besten mit attraktivem Spiel und verdient und so weiter. Ne? Aber wir wollen einfach gewinnen. Und das ist eben die unfassbare Kraft vom Fußball. Da sind 60.000 Leute in einem Stadion. Ja? Und wir wollen alle dasselbe. Wir sehen alle unterschiedlich aus. Wir ticken alle unterschiedlich. Diese Leute werden alle nie deine Freunde. Ja? Aber in dem Moment wollen sie genau dasselbe. Und das verbindet. Und ich glaube, das gibt mir jedenfalls so ein gutes Gefühl vom Menschsein und doch aufgehoben sein und so weiter. Also Bereichert mich sehr.
Das heißt, wir könnten die Hoffnung haben, dass die EM, die jetzt bevorsteht, auch gerade bei uns in Deutschland, wo wir so viel über Spaltung und Wutbürger und so weiter als Themen die letzten Monate haben, dass wir da wieder diese Leichtigkeit von der WM 2006 vielleicht zurückbekommen?
Ja, kann schon sein, ne? Also man sieht ja jetzt, was das jetzt überhaupt gebracht hat. Diese beiden Freundschaftsspiele gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die Stimmung aufgehellt hat in unserem Land. Mag falsch sein, aber ich habe das Gefühl. 2006 war es ja auch so. Plötzlich das Land war im kollektiven Freundtaumel. Absolut. Und die Stimmung war super. Fahnengeschwenke und so weiter. Und man war, ich weiß nicht, stolz, aber man war froh, irgendwie in Deutschland zu leben und das zeigen zu können. Und es war so eine Leichtigkeit und die Alltagsprobleme waren irgendwie so vergessen.
Ja.
Und jetzt ist gerade so eine scheiß Stimmung in unserem Land und dann im letzten Jahr Deutschland so schlecht gespielt und die letzten Turniere verkackt und so. Und jetzt plötzlich zwei super Spiele und irgendwie hält sich jetzt alles auf, als wenn die Sonne durchbricht nach trüben Wintermonaten. Und ich glaube, jetzt freuen sich viele Leute auf dieses Fußballfest, was ja Gemeinschaft bedeutet und Zusammenhalt und Freude und Emotionen und sowas alles. Ne?
Achim?
Ja, ich bin da. Das war 2006 nicht von Anfang an so. Da hat Deutschland, da war Klinsmann
ja
noch nicht so lange Bundestrainer. Der hat erstmal alles auf links gedreht. Und dann haben sie, glaube ich, gegen Italien 4-1 verloren in so einem Vorbereitungsspiel. Und da lag alles eigentlich mental schon oder gefühlt so in Schutt und Asche. Und beim Sommermärchen war Traumwetter. Der Kaiser schwebte über dem Land im Hubschrauber. Die haben super gespielt und auf einmal war das einfach alles nur schön. Für alle, glaube ich. Und auch die Gäste wurden hier sehr freundlich empfangen und man hat mit allen Nationalitäten gefeiert. Also war wirklich ein toller Sommer.
Ja.
Und da braucht es vielleicht gar nicht viel. Einfach reicht schon ein Sieg im Eröffnungsspiel der Deutschen und schönes Wetter. Dann ist das, glaube ich, wieder so. Egal, was inzwischen weltpolitisch ist, die Nachrichten mag man nicht anschauen, dann geht es einem auf jeden Fall schlecht. Und ich glaube, das ist dann auch, was Markus ja vorhin auch schon so sagte, so eine Flucht vielleicht aus dem Alltag, einfach 4 Wochen einfach nur Freude und feiern.
Aber ich glaube, diese Zufriedenheit mit sich zum ersten Mal, die öffentlich ausleben zu können, diese Zufriedenheit, deutsch zu sein, ja, und in Deutschland zu leben, ich glaube, das war eine ganz große Zufriedenheit. Ja, das ist echt ein gutes Land. Ja. Wir haben uns toll präsentiert. Und ich glaube, das kriegst du nicht zurück. Das gibt einfach die jetzige Situation nicht her. Selbst wenn wir jetzt Weltmeister werden, Europameister werden und wir die Stadien sind voll und gute Stimmung und es passiert nichts Schlimmes. Und trotzdem glaube ich, diese Zufriedenheit, die ist nicht da. Die Situation ist einfach eine andere. Ich glaube, unserem Land geht es einfach insgesamt nicht mehr so gut, wie es das damals war. Und das kann auch Fußball nicht verdecken, würde ich sagen.
Glaube ich nicht.
Ne?
Nee, ich sehe das anders. Ich glaube, das kann genauso wieder werden, weil die Leute einfach danach lechzen. Mal wieder diese Unbeschwertheit. Zumindest, wenn sie vielleicht auch nicht da ist, aber sie anzunehmen, dass es sie gibt.
Also es geht ja auch gar nicht darum, jetzt den Event vorab schon zu überladen, also was wir hier im kleinen Kreis sowieso nicht können, aber so ein bisschen Hoffnung würde ich schon auch sagen, weil also 2006 sind so Menschen wie ich, das sind dann doch vornehmlich die Frauen, die eigentlich mit Fußball nicht so eine Verbindung haben, die haben das einfach mal ganz anders kennengelernt, ne? Und haben auch gemerkt, so wie schön ist das eigentlich, man kann sich mit seinem Nachbarn einhaken, guckt zusammen auf der Straße Fernsehen, also all die Diskussionen, die vielleicht auch jeder Einzelne zu Hause in der letzten Zeit hatte, sei es über Corona, sei es über AfD, sei es über Ukraine, ne? Einfach vielleicht wieder eine Gelegenheit haben, sich unterzuhaken und zu sagen, ey, Wir können auch wieder eine gemeinsame Basis finden. Und dieses Thema Leichtigkeit würde uns allen gut tun. Ist ja immer gut, wenn man mal zwischen diesen ganzen globalen Krisen mal ein bisschen durchatmen kann. Ich würde mir aber auch die Hoffnung machen, dass zum Beispiel Kinder wieder mehr Lust bekommen, sich zu bewegen, wieder in einen Verein zu gehen und Fußball zu spielen, ne? Allein das wäre ja schon ein super Effekt für uns alle.
Ja, ich habe noch was anderes gerade auf der Seele. Deine Frage gefällt mir sehr gut mit den Kindern und mehr Sport und sowas alles. Na, mir fällt ein, weil ich musste gerade jetzt berufsbedingt, musste ich eine Rede lesen von Johannes Rau, damals Bundespräsident 2004, die Berliner Rede. Und da ging
Ja.
es, in dieser Rede ging es um Vertrauen und dass wir Deutschen damals 2004 das Vertrauen in die Regierung und in die Institutionen verloren haben und dass wir an unserem eigenen Land rumnörgeln. Und dass wir eigentlich achselzuckend und fast hämisch auf uns selber blicken, da war ich völlig baff, als ich das gelesen habe in dieser Rede. Ich dachte, waren wir 2004 wirklich so, weil ich vielleicht auch noch von dieser Stimmung 2006 so gefangen bin. Aber offenbar war die Stimmung ja dann damals so, wenn der Bundespräsident das so ausgedrückt hat. Und plötzlich 2006 war das völlig verschwunden, ne? Und da dachte man, boah, ey, cooles Land und wir nörgeln gar nicht an uns rum, sondern wir sind jetzt eher mal zufrieden und das haben wir uns auch mal verdient und so weiter, ne? Insofern, das wollte ich nur noch mal loswerden. Genau, aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage mit den Kindern, Jugendlichen, Sport.
Nein, aber was heißt Frage? Aber also ich würde mir das einfach wünschen, weil, wie gesagt, für mich ist der Zugang für Fußball, dass ich einfach sehe, wie keine andere Sportart. Also wir wollen den Fußball ja gar nicht so als absolut nehmen, aber oder stellvertretend auch für andere Sportarten, aber wieder eine Begeisterung für etwas bekommen, was dazu führt, dass ich Erlebnisse habe, dass ich Menschen kennenlerne aus Stadtvierteln, wo ich vielleicht sonst gar nicht hinkäme. Wo habe ich das heute noch? Wo kann ich das heute noch meinen Kindern bieten?
Beim Sport.
Ja, oder?
Ja.
Und die Idee ist, oder das, was du dir wünschst, Nicola, dass durch so ein Sportereignis, dass dann eben wieder mehr Leute, sag mal, Fußball
Ja.
spielen, in dem Fall,
Zum Beispiel,
mehr
also.
in Vereine reintreten.
Ja, also dass Vereine wieder einen Schub bekommen, egal welcher Verein, ob sportlich ist oder auch anders. Also dass wir wieder miteinander ins Reden kommen, was ja nur klappt, wenn wir uns auch mal wieder in die Augen gucken können. Und wenn es dann ein Thema gibt, was fernab von, wie viel verdiene ich, wie geht es mir, was meine ich zur Ukraine, was meine ich zu dem, sondern einfach nur dazu ist, ich finde das cool, ich habe eine Leidenschaft, ich will über Fortuna Düsseldorf diskutieren, na, steigen die auf. Das ist doch nochmal genau der Kitt, der ja eine Gesellschaft wieder mehr zusammenbringt und zusammenhält. Außer dass wir wieder mehr Sport machen und vielleicht weniger Süßes essen oder keine Ahnung. Wir wollen ja jetzt keine ernährungswissenschaftlichen Themen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich so an Familien denke oder was es bedeutet für jeden Einzelnen zu Hause, würde ich sagen, wenn wir wieder so eine Leichtigkeit reinbekämen, hätten mehr Frauen wieder Verständnis zu sagen, okay, ich muss dauernd die Wochenenden im Fußball abgeben, weil mein Kerl eigentlich nur vor der Glotze hängt oder in der Fußballkneipe. Und würde vielleicht sagen, ah ja, und ich gehe gern jedes Wochenende mit meinem Kleinen oder meiner Kleinen auf den Sportplatz, auch wenn es mich nervt. Aber die hat Spaß am Sport machen oder Fußball spielen und da bringe ich sie gerne hin und feuer sie an und freue mich, dass sie sich bewegt und nicht nur zu Hause rumdaddeln und das Verhältnis zur Welt verlieren.
Ja, wäre schön, wenn
Große
es.
Wünsche,
Ja, ach.
ne? Ja, was du sagst, kann ich nur unterschreiben. Ich frage mich nur, ob es tatsächlich so ist, dass die Kinder das nicht tun. Also ich wohne hier direkt an einem Sportplatz. Mein Sohn spielt Basketball im Verein und von daher, da gibt es auch in einigen Vereinen, also ich bin ja hier in Hamburg, Aufnahmestopps. Also die Vereine,
Okay.
die sind eigentlich voll. Oder du kriegst vielleicht hier beim ETV in Eimsbüttel kriegst du gar keinen Platz in der Mannschaft oder was weiß ich. Von daher weiß ich nicht, ob das so stimmt. Also so ein Event gibt natürlich immer mal wieder einen Schub, dann aber würde ich sagen, eher in Richtung Fußball, wenn es jetzt die EM ist und nicht in Richtung Breitensport, andere Sportarten. Die Frage ist nur, ob man es wirklich so sagen kann, die Kinder machen das nicht mehr. Ich glaube nicht. Also kriege ich zumindest hier nicht so nehme ich das nicht wahr.
In deinem Umfeld. Ich nehme es nur aus dem, was Studien so die letzten Monate hergeben, weil ja gerade viel untersucht wird in der Nach-Corona-Zeit. Was hat das mit unseren Kindern und der Jugend gemacht, dass sie während der Corona-Zeit, ich will jetzt nicht sagen eingeschlossen waren, aber sehr viel weniger Möglichkeiten hatten als das, was wir vielleicht in unserer Kindheit machen konnten. Und dass es da wirklich tiefgreifende Probleme gibt, wenn du mit Sozialarbeitern sprichst, sagen die, die große Welle, die kommt erst jetzt noch, nämlich was das mit den Kindern oder dieser Generation gemacht hat. Und da bin ich schon eher so ein Freund dafür, sich manchmal nicht nur so um das psychologische Ich zu drehen, sondern zu sagen, ja, dann bringt Mensch wieder in Bewegung, in dem Fall dann auch die Kinder, dass sie Lust haben, wieder rauszugehen, egal welchen Sport sie machen oder irgendwas anderes. Aber so ein Verein ist ja schon eine Verbundenheit, was mich auch immer wieder einen Kick gibt, dass ich mich motiviere, doch hinzugehen, auch wenn ich gerade heute keine Lust habe. Das wäre jetzt eher mein Punkt.
Aber ein Problem ist natürlich auch, als ich aufgewachsen bin, da gab es zig Fußballplätze um uns herum, Bolzplätze und so weiter. Man konnte jederzeit, konnte man loskicken. Und wo sind ja heute diese Plätze, ne, um das zu machen? Und dann gibt es eben, wie Achim richtig sagte, auch bei Basketball oder so, es gibt zu wenig Hallen. Ne? Also insofern, da müsste man auch die Angebote müsste man eben auch, müsste man verbessern. Ne? Ich weiß noch, mir fällt übrigens ein, dass wie ich mal eifersüchtig war auf Tennis, Boris Becker und Steffi Graf, als sie total erfolgreich wurden. Ich habe auch mitgefiebert. Ich fand das klasse und ich finde beide, finde ich, super Menschen und ich lese über beide sehr gerne. Und aber ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass plötzlich Tennis so populär wurde, weil ich im Vergleich zu Fußball finde, dass Tennis eigentlich eher so ein egoistischer Sport ist, ne? Tennis ist nicht ein egoistischer Sport, aber egoistischer, weil
die Einzelleistung.
Weil es gibt um einen Einzelsport, möglicherweise im Doppel geht es um zwei. Aber letztlich geht es um den eigenen Triumph und so weiter. Ne? Und Fußball ist eben einfach, ey, Freunde sollt ihr sein. Und so, das ist eben was anderes. Das ist dieses Gemeinschaftsgefühl und eben auch Menschen aus unterschiedlichen Schichten, die eben zusammenkommen. Ja. Insofern finde ich eben Fußball, finde ich, einfach viel wichtiger als Tennis zum Beispiel. Ne? Mhm. Und da eine Leidenschaft zu spüren. Wie das mit Eishockey, Basketball, Handball und so ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass das aber auch, dass Fußball einfach ein bisschen breiter ist, ne? Dass das Leute aus allen Gesellschaftsschichten irgendwie so zusammenführt, ne? Kann ich mir vorstellen.
Genau, ja, absolut.
Das ist übrigens auch, Achim, ne? Ich kann mich erinnern, weil das ist ja toll, was du deinem Sohn da ermöglicht hast als Einlaufkind von Mönchengladbach. Und ich kann mich erinnern, du hast deinem Sohn auch ermöglicht, ein Training zu machen im Basketball. Nationalspieler mit dem ehemaligen, oder? Wie war das nochmal genau?
Das, das kommt aber erst noch. Das hat noch nicht stattgefunden.
Ja.
Also ein Freund von mir, der hat Zugriff auf eine Sporthalle und ein anderer Freund ist ehemaliger kroatischer Basketball-Nationalspieler und war auch Spieler bei den Hamburg Towers. Und das wird zusammen zu einem Exklusivtraining für meinen Sohn werden in den nächsten Wochen. Wir haben den Termin noch nicht gefunden, ja.
Ja.
Achim, das finde ich einfach immer toll an dir. Dass du einfach, du machst einfach was, genau. Du machst morgen, fährst du dann nach Porto und machst da diesen, wie heißt dieser Weg da nochmal, den Harpe Kerpeling.
Du gehst mit Jakob.
Genau, Jakob Weg. Aber das
ist Harpe Kerkeling einen anderen gegangen, den französischen.
Ah ja, genau.
Der ist ein bisschen länger als der portugiesische. Mhm. Also meiner wird so 2 Wochen dauern. Ich glaube, Harpe ist 5 oder 6 Wochen gegangen. Aber egal.
Aber was ich nochmal interessant finde, also obwohl du deinem Sohn solche tollen Sachen ermöglicht und gerade das mit dem Einlaufkind, finde ich eben verblüffend, dass er trotzdem nicht so ein leidenschaftlicher Gladbach-Fan geworden ist wie du, ne? Und
das kann man anscheinend nicht erzwingen.
Man kann es nämlich nicht erzwingen, genau. Und
man bekommt es nicht vererbt.
Ich konnte mit meiner Tochter konnte ich es nämlich auch nicht erzwingen. Also ich halte von Zwang sowieso nichts. Und ich weiß, dass man damit ganz viel verderben kann. Ich habe es versucht, ein bisschen eleganter hinzukriegen. Aber ich muss eben zugeben, ich war mit meiner Tochter, war ich eben nie im Fußballstadion, weil Schalke ist eben so weit weg. Nach Berlin ins Stadion wollte ich nicht, diese große Schüssel. Und da ist irgendwie nicht so eine richtige Stimmung. Ich hatte nie das Gefühl, dass man da irgendwie seine Leidenschaft für Fußball entdecken kann in diesem Stadion. Und deswegen Meine Tochter, die interessiert sich leider auch nur mäßig für Fußball und für Schalke halt sowieso nicht so besonders, ne? Ja.
Also ich war auch öfter mit meinen, also ich habe ja auch noch eine Tochter, die ist jetzt 19. Wir waren häufiger mit meiner Tochter, meinem Sohn, meinem Neffen und seinem Sohn, also zu fünft, bei Gladbach-Spielen. Alle Gladbach-Fans, der eine mehr oder weniger. Die Kinder jetzt nicht so zwingend ausgeprägt, aber ich denke, wenn sie einen Verein haben, dann ist es schon irgendwie Gladbach. Und meistens hat Gladbach, wenn wir in dieser Konstellation dort waren, 4:1 gewonnen. Und das waren echt, ich habe schon überlegt, ich habe auch Kontakte zu Borussia und da dem einem zu schreiben, ob er uns nicht vielleicht Freikarten für alle Spiele geben will, weil wir dann immer 4:1 gewinnen würden. Habe ich aber dann doch nicht gemacht. Aber es waren immer wirklich Freudenfeste. Einmal auch gegen Schalke.
Ja.
Und da war mein Sohn noch ganz klein. Und dann irgendwie, das war in Gladbach das Spiel und auch wie gesagt 4:1. Und dann hat er da so einen Schalke-Fan angesprochen. Und irgendwie, aber er war so klein und süß, er konnte, selbst der Schalke-Fan nach einer 4:1 Niederlage war sehr freundlich zu ihm. Das war schön.
Also wenn wir jetzt über eine Schalke-Niederlage reden, dann können wir ja nochmal drüber reden, wie nämlich die Niederlande mal gegen Deutschland 1990 2:1 verloren haben, nachdem Frank
Oh.
Rijkaard unvergessen der Niederländer den unseren Rudi Völler angespuckt hat. Ich glaube,
Ah ja, das war nicht schön. Das war nicht schön.
das Gefühl Hass ist wäre jetzt leicht untertrieben, was ich damals empfunden habe, obwohl schwarz auf weiß würde ich das nie unterschreiben. Aber was ich da irgendwie grandios, Deutschland hat ja daraufhin dann, nachdem dann auch Rudi Völler auch vom Platz gestellt wurde, nicht nur der Spucker Frank Rijkaard, hat Deutschland das beste Spiel seit Ewigkeiten gemacht, hat dann auch verdient gewonnen, vielleicht auch gerade durch diese Spuckattacke. Und dadurch kam ja irgendwie so ein bisschen so eine Feindschaft von Niederlanden und Deutschland mit dem Fußball zustande. Aber was ich eben total
Nee,
witzig
nee,
finde,
nee, 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 die kam schon 74 zustande.
ach ja, die
Das
war
ist wieder.
74, als Deutschland auch schon gewonnen hatte, genau.
Ja.
Ja, aber was ich erzählen wollte, was ich total witzig fand, als dann auf dem Weg nach Holland, also in die Niederlande, da stand an so einer Brücke, stand dann einfach nur so ganz elegant, ne? Ich habe ja von diesen Emotionen geredet, gerade Hass und sowas alles, ne? Und diese Rivalität. Und dann stand da so ganz elegant, stand an der Autobahnbrücke, 2:1, tschüss. Ne? Das war einfach irgendwie. Das war auch so befreiend. Das hat mich aber auch selber so ein bisschen wieder geerdet. Und ich dachte, ja, so kann man es auch machen. Ja, ich mit meiner Wut auf diesen Frank Rijkaard. Aber im
Ja.
Grunde, was soll's, ja. Und das hat auch mich so ein bisschen runtergeholt. Und so soll es ja auch sein, dass man sich 90 Minuten kann man beim Fußball eben alle Leidenschaften, alle Emotionen wirklich austoben. Ja, letztlich auf eine harmlose Weise. Und dann ist aber auch mal wieder gut. Ne?
74 hatten die niederländischen Kinder im Grenzgebiet alle sehr lange Ohren. Weil
Sehr
die
lange, bitte was?
Ohren, die wurden da
Ohren.
von ihren Eltern an den Ohren hochgezogen. Da wurde gesagt, guck mal, da drüben, da wohnt der Weltmeister.
Oh, wenn, oh, gut, du bist Niederländer, du darfst was sagen.
Ja, aber ihr könnt sehen, ich habe auch 74 schon zu Deutschland gehalten, nicht zu den Niederlanden.
Aber wisst ihr, was ich jetzt an euren gerade genannten Beispielen so toll finde, ist, das ist doch eine schöne Erfahrung für alle, zu sagen, man kann sich kappeln, man kann sich auf den Arm nehmen, man kann ernsthaft wütend vor Leidenschaft und sich ins Gras beißen. Aber dass man danach trotzdem weiß, hey, aber ich kann mit denen trotzdem Bier trinken gehen oder kann das bereinigen, weil es eben aus einer Leidenschaft, die auch erlaubt sein muss, was ja heute bei uns, bei vielen Themen gar nicht mehr geht, ne? Weil immer so eine Entweder-oder-Haltung ist und man eigentlich nie mehr zusammenkommt.
Ja, das ist alles schön und gut. Bei mir ist es eben existenzieller noch. Und ja, bei mir
Was ist
ist.
Was ist schön und gut?
Nicht so ein sentimentaler Quatsch.
Oh,
Für
ja.
Markus geht es um mehr.
Ja, und das muss
Ja, komm.
ich, ja, bei mir ist es wirklich, und deswegen verstehe ich auch immer nicht, wenn, ich sag mal, wenn Frauen, na, man liebt eine Frau, und dann möchte man natürlich auch, dass sie einen versteht. Und dass Frauen meine Fußballleidenschaft nicht verstehen oder sich darüber lustig machen und genervt die Augen verdrehen, wenn ich wieder Fußball gucke, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen aufgrund meiner Geschichte. Ja. Ich war halt immer der Kleinste in der Klasse und auch immer einen Kopf kleiner als das kleinste Mädchen. Ich bin dann erst mit 18 bin ich so gewachsen. Aber deswegen, ich war immer der Kleine. Ne? Ich hatte total Komplexe. Und ich glaube, was mir wirklich den Arsch gerettet hat, war Fußball. Ja? Also Fußball spielen, und da bin ich schon mal so auf Schultern getragen worden, wenn ich mal ein entscheidendes Tor geschossen habe, auch in der Schule. Die Mädchen haben mich dann eben doch in der Schule angefeuert. Und das hat mir dann irgendwie dieses Selbstbewusstsein gegeben. Und deswegen war das für mich so unfassbar wichtig. Ja? Und das muss man doch eigentlich erwarten, wenn man so eine Geschichte erzählt, ja, und die so eng mit Fußball verknüpft ist, dass Leute das dann auch verstehen und sich eben nicht drüber lustig machen oder so, ne? Oder das so ignorieren und so, ne? Aber okay.
Aber ist natürlich ein schönes Beispiel dafür zu sagen, sich durchzubeißen, nicht aufzugeben, auch Niederlagen lernen wegzustecken. Das wäre schon das alles, was ich schon eingangs so als diesen sozialen Kitt, das auch zu erlernen und das in die Gesellschaft mit reinzutragen, das fängt ja wirklich im Kleinen an in der Familie. Geht ein Vater mit seinem Sohn auf den Fußballplatz? Wenn er Glück hat, interessiert er sich. Und wenn nicht, musst du halt sagen, gut, war ein Versuch wert.
Ach, guck mal,
Ne?
das ist echt interessant, Nikola. Ne? Du bist eben, da du dich für Fußball nicht interessierst, versuchst du eben auf deine Weise dem Fußball irgendwie einen Sinn zu geben. Ne? So mit
Ich
Kick.
finde, der hat einen Sinn.
Ja, genau. Ja, genau, hat er auch. Ne? Aber du willst immer darauf hinaus. Und dabei, ich will jetzt nicht auch für Achim sprechen, aber für mich, mir geht es eben in erster Linie, ja, geht es eben einfach um die Emotionen, das, was mir das im Leben für mich eben auch bedeutet, diese Auszeiten vom kontrollierten Leben, aber einfach diese Leidenschaft, diese Treue, diese unbedingte Treue zu seinem Verein. Na, das ist das, was letztlich eben entscheidend ist. Ne?
Deswegen aber auch Achim an dich, weil genau wie du es beschreibst, ich bin so ein bisschen außenstehend, aber bin aus dem Grunde schon komplett Fußballfan, jetzt nicht was Spiele betrifft, sondern einfach als Institution oder Chance auch, was das auf gesellschaftlicher Ebene betrifft. Aber was bedeutet das jetzt für unsere Zuhörerinnen zu Hause, was können die eigentlich aus unserem Gespräch heute mitnehmen? Oder wo würdet ihr sagen, Mensch, das könnte man mal mit seinen Kindern oder jetzt nicht in die Eheberatung reingehen, ne? Kriege ich mehr Verständnis von meiner Frau? Also ich habe zumindest mal mitgenommen, dass wenn man mit seinen Kindern zumindest mal Angebote macht und vielleicht jetzt nicht die tollen Kontakte, die du, Achim, hast, das ist ja wirklich faszinierend, was du da deinen Kindern ja einfach anbietest oder mitnimmst und was sie draus machen, ist ja dann sowieso deren Ding. Und wenn es nur ist, dass man weiß, wie ist der Fußballer mit den weichen Händen? Tschakka.
Chaka,
Sozusagen diese weichen Hände nie mehr in seinem Leben vergessen wird. Das finde ich schon ein sehr schönes Beispiel. Also so jemand wie ich, der da keine Kontakte hätte, der würde halt einfach versuchen, in dem Fall hier mit meinen Patenkindern einfach mal in die Vereine reinzugehen oder auch Fußballspiel zu begleiten, um dem ein bisschen Gewicht zu geben und jemanden auch stolz zu machen, wenn man klatscht, wenn dann ein Tor geschossen wird.
Ja, man kann das ja auch noch anders erleben oder noch weiter fassen. Das ist ja auch völkerverbindend, wenn man zum Beispiel in Urlaub ist. Vor 10 Jahren war ich mit meinem Freund Ulf in Dublin und wir haben so geguckt, was machen wir denn da in Dublin? Waren in Temple Bar, das war kurz vor seinem 50. Geburtstag, saßen dann da in so einer Bar und merkten, oh Gott, die älteste oder der älteste Barbesucher ist ja jünger als Ulfs Tochter. Wir müssen hier raus. Sind dann in einen anderen Stadtteil gegangen. Das war dann alles wieder gut. Und waren beim Bohemian FC. Das ist der Dubliner Verein. Alleine der Name ist ja schon Weltklasse. Und dann sind wir dahin, haben das Stadion erst gar nicht gefunden, das war irgendwie total versteckt. Haben dann ein Ticket gelöst, war sehr günstig, weiß nicht mehr wie teuer. Wir wussten aber gar nicht, wo wir hin sollten. Dann, bis uns klar wurde, freie Platzwahl. Okay, dann setzen wir uns da irgendwo hin und vor uns war da irgendwie so ein Mann, der irgendwie hatte der eine unheimliche Aura. Und wir dachten, hä, keine Ahnung, wer ist das denn? Also der fiel uns sofort beiden auf, unabhängig voneinander, wer ist dieser Typ? vielleicht der Franz Beckenbauer Irlands, keine Ahnung. Wir haben es nicht lösen können, auf jeden Fall. Der hat die Leute angezogen, er hat die Blicke auf sich gezogen. Man hat seine Nähe gesucht und wir saßen nun zufällig, wir haben sie anscheinend auch gesucht, wir saßen eine, zwei, drei Reihen hinter dem. Und dann war das Wochenende vorbei, montags meldet sich Ulf und meint, ich weiß, wer das war. Das war der irische Staatspräsident.
Ja, und was für ein cooles Beispiel. Ja.
10 Jahre her, ne?
Ja.
Das war total, also die Iren sind ja sowieso coole Leute, finde ich. Und das war eine ganz entspannte, lässige Stimmung dort, sehr freundschaftlich. Wie gesagt, also schon diese freie Platzwahl, irgendwie sowas kennt man ja überhaupt nicht, ne? Und dann sitzen wir hinter dem irischen Staatspräsidenten. Also es ist natürlich ein Erlebnis, wird man ja auch nicht mehr vergessen. Ne?
Ja, ja.
Und kann man ja im Grunde überall machen, wo man hinfährt. Kann man ja mal zum Fußball gehen beispielsweise.
Also in Fußballkneipen gehen oder dort sogar ins Stadion, wenn ein Spiel ist.
Ja.
Ich war 98, war ich in Dublin bei Irland, Nordirland, naja, nicht Nordirland, Republik Irland gegen Österreich. Das war ein Qualifikationsspiel für eine Fußball-Weltmeisterschaft, glaube ich. Und Österreich gewann. Und das Spiel war zu Ende und dann plötzlich strömten Fans auf den Rasen, österreichische Fans, irländische, und ich wurde total panisch, weil ich dachte, wo ist die Polizei? Wie, Moment mal, das kann ja nicht sein, das geht ja wirklich, läuft ja aus dem Ruder, die Fans laufen ja alle auf den Rasen, Schlägerei, Mord und Totschlag und so weiter. Von wegen, es war halt Irland, es war halt nicht Deutschland, es war nicht irgendwie was anderes, es war halt Irland, ja. Und alle waren ganz freundlich, und als dann die Österreicher, die wirklich die Irländer rausgekickt haben, ja, als die dann wirklich in die, aus dem Stadion rausgingen, da haben die irischen Fans haben applaudiert. Ja. Wahnsinn, stehend applaudiert. Ja. Und das war für mein kleines, beschränktes deutsches Hirn, war irgendwie, das war irgendwie auch ein tolles Erlebnis. Zu sehen, ja. Ach, so geht's halt auch. Ja.
Ja.
Und da hat sich eben keiner was dabei gedacht. Ne. Also dieses, ja, toll, das war eben so, wie man sich das vorstellt, Sport. Ne. So,
muss die Iren nochmal feiern zum Abschluss, wenn ich darf.
Ja.
Europameisterschaft 1988 war die ja, glaube ich, in Deutschland, ne? Markus, ja.
Ja.
Und da spielte Irland gegen die Niederlande in Gelsenkirchen. Und aus, ja, weil sie eben Showgründe oder meinen Pass halt, ne, bin ich da mit einer Rot-Gullit-Perücke in den irischen Block gegangen.
Wow.
Ich glaube, Niederlande hat gewonnen. Die sind ja am Ende, glaube ich, auch Europameister geworden. Ne?
Okay.
Ja. Der einzige Erfolg, den sie je errungen haben, dass sie mal so ein Turnier gewonnen haben. Wo
sie dreimal im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft waren. Ja,
ja, sie waren, ja, ist egal. Und auf jeden Fall da, das war total freundschaftlich. Wir haben da zusammen gesungen, die haben mich auch verarscht, die Iren. Am Ende haben sie ja auch verloren, meine ich. Und aber es war alles sehr friedlich. Die sind schon sehr angenehm, muss man sagen. Tolle Leute, die Iren.
Es gibt auch in Spanien auch jetzt Schalke, weil Außenseiter im UEFA-Pokal, den haben wir ja 97 gewonnen. Glücklichster Tag meines Lebens, 21.05.97. In Valencia haben wir Valencia rausgeschmissen und die waren hochfavoritisiert. Und wir haben zusammen mit denen in Schalke-Kluft, haben wir mit den Menschen dort in Valencia, haben wir zusammen gefeiert. Ja. Wir waren in den Bars, die haben uns beglückwünscht. Wir haben Valencia rausgeschmissen und die spanischen Fans blieben im Stadion, ja, um uns zu feiern. Die haben uns respektiert. Ja.
Wow.
Das war unwahrscheinlich. Aber eine Geschichte möchte ich doch noch zum Besten geben. Es gibt so viele Fußballgeschichten. Aber ich war in Äthiopien. Ich war in Addis Abeba, keine besonders schöne Stadt. Ich war am Tag, letzter Tag Abflug. Ich habe in der Lobby gewartet, saß da ein Engländer mit seiner Freundin oder Frau und guckte natürlich Fußball. Ne? Ich setze mich so dazu.
Natürlich.
Kommen wir natürlich so ins Gespräch. Ne? Er sagt, ja, von welchem Verein bist du? Ich sage, willst du gar nicht wissen, von echt so einem Loser-Verein. Er sagt, Schalke. Ich sage, ja. und du? Ja, Tottenham. Ne? So, und dann habe ich ihm halt, ohne Ende haben wir erzählt und ich habe ihm halt von meiner dunkelsten Stunde erzählt, als Schalke dann eben schon 4 Minuten lang Meister war und dann aber eben doch dann eben doch die Meisterschaft verfehlt hat und ich so, ne, und das ist eine ganz tragische Geschichte und ich musste natürlich wieder weinen, jedenfalls hatte ich Tränen in den Augen, als ich von dieser Geschichte erzählt habe und er musste auch weinen und dann haben wir uns umarmt und in Addis Abeba stehen ein Engländer, ein Deutscher und weinen, beide fallen sich in die Arme und weinen über ein Ereignis, das damals schon 20 Jahre her war.
Ja.
Und das war irgendwie auch, irgendwie auch ziemlich irre.
Meine Güte, aber ich meine, schöner kann man ja Verbundenheit in der Sache, egal woher man kommt und was man gerade macht, ja gar nicht schöner beschreiben. Du musst aufpassen, dass ich nicht auch noch Tränen in die Augen bekomme. Aber das finde ich eben mehr Arsch in der Hose, weißt du? Und das würde ich mir jetzt vielleicht zum Abschluss, ich glaube, ihr genauso uns wünschen, dass wir vielleicht diesen Sommer, diesen Frühsommer ist es ja eher die EM. Also ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, mehr Fußball zu gucken, einfach um dieses Gefühl vielleicht wieder zu bekommen von 2006, aber eben nicht zu Hause, sondern eher mit Freunden, mehr auf der Straße in eine Fußballkneipe zu gehen und macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man Profis um sich rum hat und immer alles erklärt bekommt. Also es wäre dann meine Hoffnung. Was da gerade auf
Weiß man
Rasen passiert.
nicht. Das
Also
weiß man
Markus,
nicht.
mit dir werde ich das nicht machen können. Du wirst ja dann total genervt sein nur. Aber ich freue mich echt, gerade jetzt auch mit euren tollen Geschichten. Also ich freue mich. Danke erstmal
Ja,
euch
sehr
beiden
schön.
für dieses Gefühl allein schon für heute.
Mit Freude, genau, Freude, Freude, das ist ein schönes Schlusswort.
Oder?
Ja.
Dass wir das so reinkriegen. Und ja, also mir wären jetzt noch tausend andere Themen eingefallen zum Thema Fußball, weil natürlich Markus mit Nachhaltigkeit kann man schon auch beleuchten oder Frauen im Fußball, aber das sind nochmal ganz andere Themen. Achim, ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem Jakobsweg.
Danke.
Wirst du da auch Fußball spielen?
Eher nicht.
Wer weiß, wenn du da durch die Dörfer läufst.
Nee. Ja. Mit den Wanderschuhen werde ich wahrscheinlich nicht
Mit den
gehen. Mal gucken.
Wanderschuhen, genau. Also, wir freuen uns schon auf deine Erlebnisse und vielleicht ist auch was dabei, dass du wieder Lust hast, uns davon zu erzählen.
Aber als ich in Ruanda mit dem Fahrrad war und eine Pause gemacht habe, da habe
Ich
ich
habe
mit
auch
der
noch Geschichten,
Mannschaft
Markus, hör
Fußball
jetzt auf.
gespielt. Aber das ist
Yes.
eine andere Geschichte.
Markus, du bist doch so ein sozialer Typ und es ist Fußball ist mehr und du wirst es mit anderen teilen, ist doch super. Mehr kann doch ein Sport nicht machen.
Und von Neapel habe ich auch noch gar nicht erzählt, wo dann ein kleiner Junge mir ans Ohr gepackt hat und gesagt hat: Marco, Amico, werden sich zwei meiner deutschen Freunde mit Italienern gekloppt haben. Und ich hatte mit denen halt Fußball gespielt und dann Marco, Amico. Ne? Das sind alles solche, ach, ohne Ende
Ja,
Geschichten.
aber es sind doch tolle Beispiele für jemanden wie mich, der mit Fußball nichts zu tun hat. Wow, solche Geschichten, ja.
Ich wünsche euch
Super.
jetzt frohe Ostern und sage euch, es gibt nur eine Borussia.
Sei
Dass
dir
das hier
gegönnt,
so
lieber
im
Achim,
Raum
und
steht.
wünsche deinem Verein alles Gute von ganzem Herzen.
Danke. Dem
Also,
S04
bis
auch.
ihr
beiden. Bis
Dankeschön.
dann. Tschüss.
Ciao.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.